Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sind Tagträumereien wirklich so unproduktiv, wie häufig angenommen wird? Der Psychologe und Autor Heiko Ernst verneint das in seinem neuen Buch. Auf die Pfade des richtigen Irrens lotst uns dagegen Katrin Schulz mit ihrem Buch, mit dem sie dieser menschlichen Fehlbarkeit auf den Grund geht. Und last but not least auf dem Leseprogramm die Biografie über den streitbaren Jean Ziegler. Durch die Sendung führt Angelika Schett.
Und zum Gespräch über die drei Sachbücher begrüße ich nun Cornelia Cassis, Christoph Keller und Hans-Jürg Schulz. Sie, Hans-Jürg Schulz, haben eine Biografie mitgebracht, gerade erst erschienen. Die erste Biografie über einen rebellischen und international bekannten Schweizer. Die Rede ist von Jean Ziegler, der seine Biografie auch autorisiert hat. Der 76-jährige Soziologe, Bestsellerautor und UNO-Diplomat ist für die einen ein Nestbeschmutzer und für die anderen ein Kämpfer für eine bessere Welt. Ein spannender Mensch, bestimmt ist es auch eine spannende Biografie, die der Bundeshausjournalist Jörg Wegeling geschrieben hat.
Ja, also ich finde sie sehr spannend, weil sie von einem sehr spannenden Leben erzählt. Jean Ziegler hat ja zum Beispiel mal in New York längere Zeit gewohnt. Da war er als Untermieter bei Elie Wiesel. In Paris lebte er lange. Da war er mit Jean-Paul Sartre oder auch mit Abbé Pierre zusammen. 1964 hat er mit seinem kleinen Mini in Genf Che Guevara durch die Stadt kutschiert und ihm die Stadt gezeigt. Und er ist einer, der sich auch heute noch für seine Emotionen so richtig, für seine Vision noch so richtig emotional verbrennen kann. Also ob man Ziegler mag oder nicht, das Leben ist spannend und diese knapp 200-seitige Biografie ist es auch.
Freuen wir uns also, mehr darüber zu erfahren in circa 20 Minuten. Christoph Keller, der Titel Ihres Buches verblüfft ja nun zuerst einmal. Er heißt nämlich Richtig Irren. Wie soll das eigentlich gehen? Geschrieben hat das Buch die Journalistin Catherine Schulz, die sich bereits mit Beiträgen im New York Times Magazine, im Rolling Stone, im Time Magazine etc. einen Namen gemacht hat. In ihrem ersten Buch geht sie dem menschlichen Sich-Irren auf den Grund, das mit unserem vereinfachenden Denken zu tun hat. Menschliche Fehlbarkeit führt zu Irrtümern. Nun fragt man sich ja schon, was kann daran richtig sein, wie der Titel es ja nun einfach mal nahelegt.
Ja, also die Autorin würde natürlich sagen, auch diese Aussage, die Sie eben gemacht haben, Angelika Schett, muss hinterfragt werden. Auch sie könnte ja eventuell auf einem Irrtum beruhen. Sie würde sich wahrscheinlich auch dagegen wehren, dass unsere Irrtümer auf dem vereinfachenden Denken beruhen. Wahrscheinlich würde sie sagen, unser Denken ist eben so komplex, dass wir doch zur Vereinfachung neigen und deshalb die Irrtümer immer wieder ausschließen. Nun, es ist, um es mal vorwegzunehmen, ein seriöses Buch, ein faktenreiches Buch, ein Buch mit einem wissenschaftlichen Anspruch, geschrieben von einer Journalistin, also auch erzählend geschrieben und immer geheftet an die Frage, warum ist Irrtum produktiv?
Ja, eben. Irrtum kann ja auch seriös beschrieben werden. Ich musste gerade daran denken, weil Sie das so betont haben. Wir hören auch davon später mehr. Zuerst einmal gehen wir zu den Tagträumen. Ein wenig können die uns ja auch in die Irre führen. Diese Tagträume, wenn wir uns da so unseren Wunschvorstellungen und angenehmen Fantasien hingeben. Von wegen, meint der Psychologe und Autor Heiko Ernst. Er sagt nämlich, ohne Tagträume wären wir paradoxerweise realitätsuntüchtiger. Sagte er eben in einem Interview kürzlich. Hat Ihnen das gefallen, Cornelia Cassis, dass der Autor sich so für die kreative Kraft der Tagträume stark macht?
Oh ja, und wie mir das gefallen hat. Es war ja sehr lange verpönt, eine Träumerin zu sein. Als weltfremd und abgedreht galt man, wenn man sich tagsüber kleine Auszeiten nahm, kurz abdriftete von außen nach innen in die eigene Parallelwelt. Dabei helfen, so sagt Heiko Ernst, überzeugend, Tagträume dabei, das Leben zu bewältigen. Sie sind eine unverzichtbare Brücke zwischen der äußeren Realität und unserem Innersten. Sie sind sowas wie Probebühnen auch für das, was auf uns zukommt und auch für das, was aus uns später mal noch werden könnte. Sie machen uns mutiger, gelassener und auch erfindungsreicher. Das Buch von Heiko Ernst ist eine regelrechte Rehabilitierung, eine Ehrenrettung des Tagträumens. Mir hat das nicht nur sehr gefallen, ich habe auch gemerkt, dass ich das tüchtig verlernt habe, das Tagträumen.
Und jetzt wieder gelernt?
Ein bisschen mehr, aber ich würde es gerne noch ein bisschen mehr lernen.
Tagträume als Expedition in die innere Welt, als kurzes oder auch längeres Wegtreten, die können einen ja auch unabhängiger machen, stelle ich mir vor, von der realen Welt. Man kann sich zum Beispiel distanzieren von einer schwer erträglichen Situation. Man kann sich Wunschfantasien hingeben, wie alles einmal schöner und besser werden könnte. Eine Realitätsflucht, die uns eben nicht untüchtig, sondern fähiger macht. Wie überzeugend belegt nun Heiko Ernst diese These, die uns ja zuerst mal sicher gefällt, aber vielleicht doch nicht so ohne weiteres einleuchtet?
Ich finde, er macht das sehr überzeugend. Das ist nun wirklich kein Wolkenkuckucksheimbuch, das uns das Blaue vom Himmel verspricht. Kein Psychoschmöker übrigens auch. Er geht sehr stark gegen das sogenannte positive Denken an. Es ist kein Buch der ungefähren Art. Heiko Ernst ist Psychologe und Wissenschaftsjournalist und Autor mehrerer Bücher, die auch bei uns im Sachbuchtrio schon zu reden gaben, beispielsweise sein Buch über die 7 Todsünden. Ernst ist präzise, Ernst belegt seine Thesen mit Forschungsangaben, mit Zitaten von Denkern wie Freud, Fromm, Nietzsche und anderen. Er referiert die spärlich vorhandenen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der persönlichen Innenwelten und er fragt sich, was auch ich mich zunächst sehr gefragt habe, wie kommt es eigentlich, dass sich in der Psychologie unsere nächtlichen Träume als Schlüssel zur Persönlichkeit sehr etabliert haben, das tagtägliche kleine Kino im Kopf bislang aber eher galt als kindische Flucht aus dem Hier und Jetzt als zu vernachlässigendes Phänomen. Bei der Antwort auf diese Frage stößt der Autor unter anderem auf den Gründer der Psychoanalyse, also zu Sigmund Freud. Freud sah im Fantasieren mit offenen Augen so etwas wie eine Tätigkeit von eher schwachen, von eher unreifen Personen. Er nahm besonders die jungen Frauen dabei ins Visier. Er hat sich dazu sehr deutlich geäußert, beispielsweise mit dem Satz, der Glückliche fantasiert nie, nur der Unbefriedigte. Edgar Allan Poe hält schwer dagegen. Er, der Künstler, gab zu bedenken, wer am Tag träumt, erkennt viele Dinge, die dem entgehen, der nur nachts träumt. Innenwelten, das neue Sachbuch des Psychologen Heiko Ernst, fußt vor allem auf 3 Erkenntnissen. Erstens, die schiere Häufigkeit des Tagträumens ist verblüffend. Auch während eines geschäftigen Arbeitstages gibt es erstaunlich viele Absenzen und Pausen, die der Geist nutzt, um sich nach innen zu wenden. Unser Kopfkino scheint geradezu unvermeidlich zu sein. Zweite Erkenntnis, Tagträume sind nichts Zufälliges, nicht einfach Abfallprodukte unseres Geistes. Sie mögen noch so banal, noch so verrückt, noch so verboten, noch so fantastisch durch unser Bewusstsein ziehen. Ihre Plots gewinnen unter genauer Beobachtung plötzlich Bedeutung. Und damit zusammenhängt die dritte Erkenntnis, Tagträume sind eigentlich ein idealer Zugang zu dem, was uns im Innersten und unverwechselbar auch von anderen zusammenhält. Heiko Ernst, Ehrenrettung der Tagträumerei, die Rehabilitierung der Innenwelten ist sehr eindringlich, sehr schlüssig, aber kommt vielleicht auch etwas spät. Das dritte und letzte Kapitel in seinem Buch hat mir am allerbesten gefallen. Es handelt vom umzingelten Tagtraum oder von den Feinden unserer inneren Welt.
Ich muss dran denken, der englische Sexualforscher Havelock Ellis formulierte im 19. Jahrhundert mal was zu den Träumen so. Er sagte nämlich, Träume sind real, solange sie dauern. Wie sehr sagt eigentlich Heiko Ernst etwas über diese Mischung oder das Wechselspiel zwischen der sogenannten Realität im Tagtraum und der anderen Realität, derer wir uns ja eigentlich auch nie wirklich so sicher sind?
Alice, kein Zweifel dran, dass auch das Träumen sehr real ist und sehr wichtig auch wieder für die äußere Realität. Also ein Beispiel. Er referiert zum Beispiel ein Experiment, das hat man mit sehr vielen Menschen gemacht. Man ließ sie so quasi sich vorstellen bei einer Lust auf Süßigkeiten. Die einen mussten sich 30 Smarty-ähnliche Schokolinsen vorstellen und die anderen nur 3. Nun kann man sich fragen, was glaubt ihr? Welche haben dann, als die Smarties wirklich oder die MMM-Schokolinsen wirklich daherkamen, wer hat mehr gegessen? Diejenigen, die sich 30 vorstellten oder tagträumten oder die 3? Es waren wirklich erstaunlicherweise, die haben weniger gegessen, die sich mehr vorgestellt haben. Das heißt, die Fantasie kann nährend sein, kann wirklich diese innere starke Realität, kann die äußere Realität sehr stark beeinflussen.
bei den Nachtträumen heißt es ja, sie seien die Hüter des Schlafes. Wie ist das denn mit den Tagträumen? Was hüten denn die Tagträume? Was würde hier Heiko Ernst sagen?
Heiko Ernst würde sagen, sie beschützen unsere Identität. Sie beschützen
unsere Identität.
Unser Innersten, unseren weichen, verwundbaren Kern. Sie ermöglichen uns diese kleinen Fluchten. Und er wehrt sich sehr dagegen, dass mit Fluchten gleich so Eskapismus und Weltfremdheit verbunden wird, sondern als eine ganz wesentliche, ich-stabilisierende, kräftigende Instanz.
Welche Chancen haben denn Tagträume auf die Dauer? Also wenn ich daran denke, dass unser Leben immer schneller und hektischer und abgefüllter wird, dann bleibt ja viel weniger Platz, um einfach mal so seinen Gedanken nachzuhängen. So, ich denke, wenn ich oft Zug fahre und früher haben alle Leute aus dem Fenster geschaut und sich irgendwelche schönen Gedanken gemacht. Und heute sitzen alle vorm Laptop oder sie telefonieren.
Genau. Das ist genau das Thema im dritten Kapitel, wo es um die Umzingelung des Tagtraumes geht. Heiko Ernst zeigt wirklich, wie bedroht diese innere Instanz ist und diese wichtige, für unsere Identität sehr wichtige Instanz ist. Sie haben vom Zugfahren gesprochen. Ein sehr deutliches Phänomen. Früher haben wir einfach ein bisschen rausgeguckt und dann hat man eben Tag geträumt. Und jetzt nutzt man diese Zwischenzeiten auch, um die eigene Produktivität zu steigern. Also er findet die Alleinzeit und meint damit, dass allein mit sich und nichts anderem zu sein, ist sehr bedroht in unserem Hamsterrad-Alltag und auch die Reizflut nennt er als mögliche Bedrohung des Tagträumens.
Danke, Cornelia Cassis. Sie hören DRS2 mit dem Sachbuchtrio und nachdem wir uns jetzt also mit dem segensreichen Wirken der Tagträume beschäftigt haben, geht es fast nahtlos weiter mit dem Irren, das uns eigentlich ja auch beflügeln soll. Irren ist menschlich, sagt schon ein Sprichwort. Gleichwohl können wir unsere Fehler häufig nur schwer akzeptieren. Für die Autorin ihres Buchs, Richtig Irren heißt es, Christoph Keller, sind Irrtümer sogar unverzichtbarer Bestandteil unserer Kultur. Warum denn das?
Ja, sie sind eben nicht nur unverzichtbar, sie machen unser Leben geradezu aus. Catherine Schulz, gilt im englischen Sprachraum, im amerikanischen Sprachraum als Wrongologist, also als eine, die sich wirklich wissenschaftlich mit der Frage des Irrens beschäftigt. Der englische Titel ihres Buches lautet denn auch, und ich meine richtiger als der deutsche Titel, Being Wrong. Und das verweist schon darauf, dass es ihr um eine Existenzform geht, um das Being Wrong. Also nicht nur um das Irren als eine Art in die falsche Richtung ging, sondern um ein existenzielles Irren. Sie sagt, wir irren eben in dieser existenziellen Form öfter, als wir meinen. Wir liegen öfter falsch, als wir denken. Und zwar, wie gesagt, in einer sehr fundamentalen Form. Sie erzählt uns diese Art des Irrens einerseits mit sehr vielen Beispielen und Beispielen aus der Geschichte. Sie nimmt aus der neueren und aus der älteren Geschichte Beispiele, erzählt sie und führt uns so von Kapitel zu Kapitel durch die verschiedenen Formen des Irrtums. Zum Beispiel der große Irrtum des früheren Notenbankchefs Alan Greenspan, der vor der Finanzkrise 2008 dem Irrtum unterlag, dass eben Investoren immer Investoren schützen. Und nach der Finanzkrise vor dem Finanzausschuss des Senats eben sagen musste, sorry, I was wrong about that. Das ist eines dieser großen Beispiele. Oder Catherine Schulz nimmt Bezug auf den großen Irrtum des Schweizer Volkes zu meinen, es sei richtig, den Frauen bis 1971 das Stimm- und Wahlrecht nicht zu geben. Hinterfragt dann, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass auch ein Gemeinwesen sich so fundamental irren kann. Das ist zum Teil amüsant, das ist tiefsinnig auch, weil Catherine Schulz immer die Fundamentalfragen stellt und Bezug nimmt auf eine Reihe von doch auch sehr namhaften Wrongologists aus dem 19. und aus dem letzten Jahrhundert und auch Vordenkern. Sie nimmt zum Beispiel auch Bezug auf den großen Irrtum vielleicht banalerer Art des Forschungsreisenden John Ross, der kurz vor der Entdeckung der Nordwestpassage, also der Verbindung zwischen Atlantischen und Pazifischen Ozean, 1818 umkehrte, weil er Land sah an einem Ort, wo es gar kein Land gab. Und das, weil er nicht wusste, dass es diese Luftspiegelungen gibt, die Landformationen über mehrere hundert Kilometer transportieren können. Also das wären auch solche Beispiele. Falsche Annahmen, Nichtwissen, Glauben, Vermuten, sie lotet hier alles aus und geht der Idee des Irrtums nach und zeigt letztlich auf, wir haben Mühe mit dem Irrtum. Ihm haftet in der Geschichte schon ein fundamentaler Makel an und sie sagt dann auch zu Unrecht, denn Irrtum ist produktiv. Und sie schlägt dann auch vor, dass wir vom jetzigen Modell des Irrtums weggehen, dieses Denken im Irrtum, wo wir sagen, boah, ich hätte sterben können vor Scham, als ich gemerkt habe, dass ich mich irre, hin zu einem produktiveren, zu einem optimistischeren Irrtumskonzept, dass man eben sagen würde, wow, ich habe mich geirrt, wie interessant. Das geht natürlich nicht immer. Sie fragt dann auch, in welchem sozialen Umfeld müssten wir uns dann bewegen, damit eben solche produktives Irren möglich ist. Sie beschäftigt sich dann auch im letzten Kapitel mit Wissenschaft und Kunst und zeigt, was ich sehr interessant finde, auf, dass sowohl in der Wissenschaft wie in der Kunst eigentlich eine stete Pendelbewegung des Irrens und des Korrigierens, des Wiederirrens und Wiederkorrigierens stattfindet und dass es eigentlich ständig darum geht, sich diesem doch sehr ephemeren und komplizierten Ding, das der Wirklichkeit ist, in dieser Pendelbewegung anzunähern.
Christoph Keller, was ich jetzt gelernt habe, unter anderem ist also selbstbewusster Irren.
Ja, richtig.
Aber das andere ist, was ich mich jetzt frage, da sind ja so verschiedene Irrungen und Wirrungen angesprochen worden. Die eine ist, wenn ich mich individuell irre und das andere ist, wenn ganze Gesellschaften sich irren. Und dann kann man ja auch schon mal vielleicht anmerken, dann ist es nicht nur produktiv, sondern möglicherweise auch schrecklich gefährlich.
Ganz genau. Also wenn wir zum Beispiel jetzt davon ausgehen, wir könnten heute im Jahr 2011 mit in Sachen Klima und CO2-Ausstoß einfach so weitermachen und irgendwann werden die nachfolgenden Generationen sich dann mit diesem Problem beschäftigen können und das dann auch lösen können, könnte das tatsächlich ein fundamentaler Irrtum sein. Deshalb plädiert eben Catherine Schulz auch für ein skeptizistisches Denken, nämlich für ein Denken, wo wir auch permanent uns bewusst sind, dass die heute mal getroffenen Annahmen möglicherweise morgen schon falsch sein können. Sie belegt das dann eben auch mit einer Reihe von philosophischen Exkursen, wo eben gezeigt wird, dass dieses skeptizistische Denken nicht nur verunsichernd sein muss, sondern durchaus eben auch produktiv sein kann.
Also sie plädiert für einen freieren Umgang mit den Irren. Wie schätzt sie denn den Zeitgeist ein? Mir scheint der Zeitgeist scheint ja gerade konträr zu sein, nämlich auf engere Räume, auf härtere Daten, auf härtere Fakten, schnell zugespitzt zu sein. Ist da überhaupt eine Chance, dass der Kulturwandel, den sie eigentlich sich wünscht, aus ihrer wissenschaftlichen Sicht, ich habe auch gelernt, dass es offenbar eine Wissenschaft des Irrens gibt, wusste ich vorher nicht, ist sie da optimistisch, dass sich so etwas wirklich gesellschaftlich etablieren lässt?
Ich habe Catherine Schulz an einer Podiumsdiskussion erlebt, die ich geleitet habe. Sie ist eine sehr muntere, sehr optimistisch wirkende Person. Ich glaube aber, dass sie doch fundamental skeptisch ist. Ich glaube nicht, dass sie dieser Gesellschaft, in der wir leben, sehr viel, Irrtumstoleranz zubilligt. Ich glaube, deshalb hat sie auch das Buch geschrieben. Einer der Ursprünge des Irrtums ortet sie zum Beispiel im Glauben. Also dieses einfach mal annehmen, dass etwas so sei, an dem man dann eben auch festhält über einen Zeitraum und über eine Zeit hinaus, wo eigentlich die Evidenzen schon ganz andere sind. Sie zeigt auch, es ist für uns tatsächlich einfacher, an irgendwelche Tatsachen zu glauben, als diesen Irrtum einzugestehen. Und ich glaube, wir leben ja heute auch in einer Zeit der Glaubenssätze und der Glaubensausrichtungen. Und insofern würde ich sagen, naja, so ganz optimistisch ist sie wohl nicht.
Also ich finde vor allem kann man da nicht optimistisch sein, wo Irrtümer nicht rückgängig gemacht werden können? Also wenn ich dran denke an die Todesstrafe in den USA zum Beispiel und man sagt irgendwann, oh, es war ein Irrtum, es tut uns leid. Oder wenn ich dran denke, dass in Deutschland 1938 scheinbar 9 von 10 Deutschen für Hitler waren. Das ist ein sowas von grausamer Irrtum im Nachhinein. Also deswegen finde ich diese Unterscheidung mit dem kollektiven Irren und so, die finde ich noch sehr wichtig. Das ist ja auch für uns in der Schweiz sehr wichtig, weil hier das Volk immer das letzte Wort hat und das Volk kann irren.
Das Volk kann irren, wir alle können irren und diese Einsicht, dass wir es können, das führt dann eben auch dazu, dass wir eventuell zu einer etwas größeren Fehlertoleranz kommen, sowohl im Individuellen wie im Kollektiven.
Danke, Christoph Keller. Noch die Angabe zum Buch, Catherine Schulz, Richtig Irren, Riemann Verlag. Nach Tagträumen und Irrungen kommen wir nun zur Biografie eines Zeitgenossen, der sich bestimmt nicht davor scheute und scheut, auch einmal falsch zu liegen. Provokant sind seine Thesen, seine Vision von einer gerechteren Welt, streitlustig seine Auftritte, die Rede ist von Jean Ziegler, dessen Leben Jürg Wegelin in einer Biografie vor uns aufblättert. Um genau das bitte ich nun Sie, Hans-Jürg Schulz. Wie nähert sich Jürg Wegelin dem ereignisreichen Leben seines Protagonisten? Wie kritisch ist er auch beispielsweise?
Also er nähert sich als Journalist. Er war Wirtschaftsjournalist für die Handelszeitung, unter anderem für Cash. Und er hat zuletzt eine Biografie über Nicolas Hayek geschrieben. Er nähert sich aber auch als ein ehemaliger Schüler. Er hat gelernt bei Jean Ziegler. Und er nähert sich zweifellos auch als Sympathisant, was er ganz offen auch zugibt. Nun weist er dem von ihm bewunderten Soziologieprofessor aber auch eine ganze Menge von Irrtümern nach, wie Sie das gerade hatten. Und es ist ja so, dass Ziegler in der Tat bei den politischen Debatten gerne so mit den Millionenzahlen um sich wirft und sich da auch schon mal ein bisschen vertut, als sein Parteifreund, der frühere Preisüberwacher Rudolf Strahm, Ziegler mal darauf aufmerksam machte, dass er um eine Zehnerpotenz daneben liege. Da hat Ziegler geantwortet, es gehe ihm nicht um die Stellen vor und hinter dem Komma, sondern es geht um die Botschaft. Und er hält es, da gibt es den netten Satz von dem Österreicher Karl Kraus, der einmal sagte, er schießt oft über das Ziel hinaus, aber selten daneben. Und ich glaube, so ist es schon auch bei Ziegler, das muss man eben zubilligen. Er hat in den 70er und 80er Jahren diesen berühmten Raubtierkapitalismus, von dem er immer redet, schon gegeißelt, also lange vor den Krisen, die uns das ja alle vor Augen geführt haben. Er hat in den 70er Jahren kritisiert, dass die Schweiz unter dem Deckmantel des Steuergeheimnisses den afrikanischen Diktatoren die dem Volk gestohlenen Milliarden hier so schön parkieren lässt. Und es stimmt alles, ob das nun ein paar Nullen davor oder dahinter waren. Letztlich in der Tendenz hat er ja recht gehabt. Inzwischen ist man auch in der Schweiz milder gestimmt über Jean Ziegler. Und auch er ist etwas milder geworden. Er ist immerhin, das muss man auch festhalten, neben Roger Federer der bekannteste Schweizer im Ausland. Aber als sein Buch Die Schweiz wäscht weißer herauskam, da hat man ihn mit Prozessen überzogen damals, mit einem Klagewert von insgesamt 6,6 Millionen Franken. Das kann ja gar niemand liefern. Dann kam das Skandalbuch Eine Schweiz über jeden Verdacht erhaben und da war auch seine Universitätskarriere damals in Genf in Gefahr. Übrigens war es vor allem die Philosophin Jeanne Hersch, die damals eine Kampagne mit teilweise falschen Behauptungen gegen ihn führte, wie Wegelin beschreibt in seinem Buch. Ziegler war für viele in der Schweiz eben der große Nestbeschmutzer, aber da zitiert er gerne Max Frisch, der sagte, es gibt Leute, die beschmutzen ein Nest und nennen diejenigen, die auf den Schmutz zeigen, Nestbeschmutzer. Schon 1960 übrigens wurde, auch das erfährt mein Buch, eine Fische über Jean Ziegler angelegt, die nach 30 Jahren allein ein Inhaltsverzeichnis von 20 Seiten hatte. Eine Zahl übrigens, die Jean Ziegler immer wieder nennt, die wird nie bezweifelt und sie steckt in dem Satz, der so sein Ceterum censeo ist, alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren auf dieser Welt. Und wenn Ziegler das den größten aller Skandale nennt und wenn er seit fast 50 Jahren rastlos dagegen ankämpft und auch heute noch, dann kann man eigentlich nur sagen, Chapeau vor dem alten Mann. Wie gesagt, ob man ihn mag oder nicht, er ist irgendwo bewundernswert. Es ist so ähnlich, wie Helmut Tubacher einmal gesagt hat, um Jean Ziegler ist es entweder heiß oder kalt, aber niemals lauwarm.
Was ja auch nicht so ganz schlecht ist. Hans-Jörg Schulz, was ich mich jetzt aber frage, wie kam Jean Ziegler überhaupt dazu, ein Leben lang so aktiv, so initiativ zu sein? Das ist einem ja auch nicht an jeder Wiege gesungen, sagen wir mal so. Wie kam das bei ihm?
Und an seiner schon gar nicht. Also es kommt aus einem sehr bürgerlichen, er ist eigentlich der Hans Ziegler aus Thun, aus einem sehr bürgerlichen Juristenhaushalt. Er hat auch erstmal Jura studiert. Ich glaube, es war seine immense Neugier, rauszukommen. Er hat eben in Paris, hat er, als er dort studiert hatte und in diesem ganzen Zirkel um Jean-Paul Sartre dann war, hat er sehr viel spannende, interessante Leute kennengelernt. Und er ist gereist zu Zeiten, als das noch keiner gemacht hat, nach Kuba, überall hin. Er war immer neugierig.
Knapp 200 Seiten umfasst diese Biografie. Ist es denn tatsächlich eine Biografie oder nicht eher so etwas wie eine Reportage? Weil ich kann mir ja vorstellen, wenn man sich dem Jean Ziegler wirklich biografisch nähert, dann wären doch sehr viel mehr Fakten da und dann wäre das Buch doch etwas dicker auch.
Besonders wenn man jetzt weiß, wie viel Seitenzahlen allein die Fischen hergeben.
Genau. Ja, es ist eben gar kein wissenschaftliches Buch. Es geht auch jetzt nicht groß darauf ein, auf den Soziologen oder auf die Inhalte seiner Soziologie, sondern es ist wirklich wie eine längere Reportage geschrieben. Es greift die ganzen aktuellen politischen Punkte, auch die Libyen-Geschichte und so, greift es auf rund um Jean Ziegler und es schildert ihn einfach als den politischen Kämpfer. Aber also als wissenschaftliches Buch muss man es nicht lesen. Man erfährt zum Beispiel auch familiär relativ wenig über Frauen oder Kinder oder so. Ist wenig in dem Buch zu erfahren.
Also kein Klatsch und Tratsch.
Kein Klatschbuch.
Danke, Hans-Jörg Schulz. Und zum Schluss bitte ich Sie alle drei nochmals, die Angaben zu Ihren Büchern zu geben. Kurz, wenn es geht. Und auch Ihre persönliche Empfehlung. Welchen Leserinnen und Lesern möchten Sie Ihren Buchvorschlag ganz besonders ans Herz legen? Und machen Sie doch bitte den Anfang, Hans-Jörg Schulz.
Das Buch erstmal, Jürg Wegelin, Jean Ziegler, das Leben eines Rebellen, erschienen bei Nagel und Kimche. Zieglers Abschiedsvorlesung in Genf trug den Titel »Die Welt verstehen, die Welt verändern. Was nützt ein Intellektueller?« Ich empfehle das Buch allen, die mehr über einen Schweizer Intellektuellen wissen wollen, der wirklich die Welt verändern will.
Christoph Keller?
Ja, mein Buch heißt Richtig Irren, geschrieben von Catherine Schulz. Es geht um falsche Glaubenssätze, Denkfehler und die kreative Kraft unserer Fehlbarkeit. Ja, und ich empfehle das Buch natürlich allen, die sich mal über die eigenen Denkvoraussetzungen im Klaren sein wollen, über die eigenen und auch über die, in der wir alle leben.
Cornelia Gassis?
Heiko Ernst, Innenwelten, warum Tagträume uns kreativer, mutiger und gelassener machen. Dieses Buch ist erschienen bei Klett-Cotta und empfehlen möchte ich es allen, die ihre Innenwelten wieder etwas pflegen und kultivieren wollen.
Danke Ihnen dreien und das nächste Sachbuchtrio kommt am 31. Oktober. Bis dahin haben Sie vielleicht das eine oder andere heute vorgestellte Buch gelesen und sind auch bereit wieder für neue Lesevorschläge.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.